Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Und es ist viel gesprochen worden über die Fußball-WM in Katar davor und währenddessen über das politische Geschehen natürlich. Die vergleichsweise geringen Fernsehquoten in Deutschland werden ja auch damit erklärt, dass dieses Gastgeberland abgelehnt wurde von vielen Fußballfans in der Berichterstattung. Aber auch vor Ort hat es auch während der Ball gerollt ist nie aufgehört mit den Hinweisen auf die Menschenrechtssituation, auch mit Symbolen im Stadion. Es gab weitere Fragen nach verstorbenen Gastarbeitern und noch mehr zu den Versprechungen der Organisatoren, wie etwa die angebliche Nachhaltigkeit dieses Turniers. An diesem Finaltag können wir noch nicht über die langfristigen Folgen dieser WM sprechen. Aber nach gut 4 Wochen WM stellt sich schon die Frage, hat es sich gelohnt für den Gastgeber? Und darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Politik- und Islamwissenschaftler Sebastian Sohns vom Forschungsnetzwerk Kapo. Guten Abend, Herr Sohns.
Schönen guten Abend.
Herr Sohns, ist es trotz aller Kritik für Katar auch während der WM am Ende irgendwie für den Gastgeber doch nach Plan gelaufen?
Ich würde sagen, aus der Sichtweise Katars definitiv. Und das hat das Finale heute nochmal gezeigt. Es war ja auch ein Finale, von dem Katar sehr stark profitiert hat. Auf der einen Seite Lionel Messi, der neue Weltmeister. Auf der anderen Seite Kylian Mbappé. Beide spielen bei Paris Saint-Germain, der Club, den Katar gehört. Und dementsprechend war das sozusagen als Symbol auch zu sehen für den Erfolg Katars, diese WM auszurichten. Sie haben die Kritik angesprochen, die nie verstummt ist. Aber die katarische Sichtweise war schon so, man hat ein Fest für die gesamte Welt ausgerichtet, insbesondere für die arabische, die afrikanische, die südamerikanische Welt. Und das hat am Ende auch dazu beigetragen, dass man in Katar davon spricht, wirklich eine rundum erfolgreiche WM durchgeführt zu haben und es den Kritikern auch gezeigt zu haben.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch mit dem Titel Menschenrechte sind nicht käuflich, das vor der WM erschienen ist, dass Sportgroßereignisse wie die WM Teil von Katars Gesamtstrategie seien. Also sie helfen dem kleinen Emirat in der Welt, sich Sichtbarkeit in der Region zu verschaffen. Sind dann auch schlechte Nachrichten oder schlechte Publicity gute Nachrichten für Katar?
Nein, nicht unbedingt. Und das hat Katar auch sehr schmerzhaft erfahren müssen. Man hatte sich erhofft, nach der WM-Vergabe 2010 tatsächlich eine einzige Sympathiewelle zu erfahren. Und das ist nicht eingetreten. Das heißt, die Kritik an den schlechten Menschenrechtssituation vor Ort, die Situation von der LGBTQI-Community, Korruptionsvorwürfe etc. All das hat dazu beigetragen, dass Katar schon auch der Wind ins Gesicht geblasen hat. Und darauf hat man reagiert. Zum einen vor einigen Jahren mit Reformen, die man zumindest auf dem Papier eingeführt hat, auch wenn in der Umsetzung da vieles noch im Argen liegt und lag. Aber insbesondere kurz vor der WM auch mit einer wirklich ja fast schon trotzigen Gegenreaktion. Der Emir hat das ja sehr knackig auf den Punkt gebracht, indem er gerade Europa vorgeworfen hat, eurozentristisch, überheblich, rassistisch eine Diffamierungskampagne gegen Katar zu fahren. Und das war der Weg, den Katar tatsächlich auch in den letzten Wochen weiter gegangen ist, dass man auch sehr stark gegen diese Kritiker anargumentiert hat, dass man eine Gegenreaktion gezeigt hat und dass man vor allen Dingen immer wieder betont hat, dass es eine WM eben nicht nur für Europa sei, sondern eben für den Rest der Welt, insbesondere für die arabische Welt. Und die Erfolge beispielsweise von Marokko auf sportlicher Ebene haben dann Katar tatsächlich auch ja ein bisschen in die Karten gespielt, um dieses Narrativ auch weiterhin zu prägen.
Und Katar ist ja immer wieder, auch aus Deutschland zum Beispiel, Sportswashing vorgeworfen worden. Aber diese dann doch aufpolierte Fassade, die könnte ja getrübt sein, wenn die Tribüne von PolitikerInnen wie zum Beispiel Nancy Faeser genutzt wird, um mit so einem Symbol wie dieser One Love Kapitänsbinde Menschenrechte oder vielleicht ja auch ja einzufordern oder sie zumindest anzudeuten. Was löst so etwas in Katar aus?
Unverständnis in allererster Linie. Und tatsächlich hat man in den letzten Wochen gerade in Bezug auf Deutschland gesehen, dass sich die Fronten verhärtet haben. Wir haben auf katarischer Seite immer wieder gehört, dass man diese Aktion nicht gutheißt, dass man sie nicht versteht, dass man auch nicht versteht, dass tatsächlich bestimmte Bemühungen in den Reformvorhaben gewürdigt werden aus dem Westen, aus Europa, aus einem Land wie Deutschland. Und dass man tatsächlich, das haben mir auch einige katarische Gesprächspartner gesagt, diese Aktion von Nancy Faeser schlichtweg als billigen Wahlkampf Wahlkampftrick empfunden habe. Es stellt sich jetzt wirklich auch die Frage, ob diese, ich sage jetzt mal, Polarisierung auf beiden Seiten, diese schrille Diskussion, emotionale Diskussion um die WM, nachhaltige politische Schäden mit sich bringt. Katar ist für Deutschland ein wichtiger Energiepartner. Das zeigt ja auch der Gasdeal, der geschlossen wurde. Ab 2026 wird Katar Gas an Deutschland liefern. Mhm. Und dementsprechend geht es auch darum, inwieweit eben diese emotionale Ebene jetzt in die politische Ebene mit reinspielt. Und das kann ein Problem sein.
Ja, dieser Deal mit Qatar Energy für Flüssigerdgas an Deutschland, der ist ja auch während der WM unter Dach und Fach gebracht worden. Aus Ihrer Sicht möglicherweise Kalkül im Sinne, wir zeigen es euch hier und jetzt, ihr seid scheinheilig?
Katar ist tatsächlich ein Land, das sehr bewusst Zeichen setzt und auch das Timing immer im Hinterkopf hat, wann man bestimmte strategische Entscheidungen trifft. Das kann in diesem Fall auch so gewesen sein, dass man insbesondere diese WM nutzt, um zu zeigen, wir sind wer, und eure Kritik ist am Ende des Tages wirklich scheinheilig, weil ihr braucht uns ja als Energielieferanten. Wir haben das tatsächlich auch schon mal 2017 erlebt in einem anderen Kontext. Damals gab es die Blockade von Saudi-Arabien und den Emiraten gegen Katar und wenige Wochen später verkündete dann Paris Saint-Germain den Deal, den Transfer von Neymar für 222 Millionen. Auch das war ein politisches Signal Katars an seine Gegner zu zeigen, wir sind trotz der Blockade in der Lage, mit viel Geld auch weiterhin Macht und sportpolitischen Einfluss auszuüben. Und dementsprechend ist Timing für Katar tatsächlich sehr, sehr wichtig und kann auch in diesem Fall eine Rolle gespielt haben.
Sie vertreten in Ihrer Streitschrift auch die Meinung, um den Golfstaaten oder um die Golfstaaten wird der sogenannte Westen in Zukunft nicht herumkommen und es braucht eben klare Leitlinien da im Umgang. Haben Sie davon etwas gesehen bei der WM?
Das ist ja tatsächlich sehr schwierig zu beurteilen, weil die WM ja ein Event ist, wo sich unterschiedliche Kritikebenen ja teilweise überlagert haben. Da gab es die Kritik an Katar, an den Menschenrechten, an der Situation der Frau. Dann gab es aber auch viel massive Kritik an der Korruption in der FIFA etc. Ich glaube, am Ende des Tages wird sich nach der WM der Staub ein wenig legen. Und dann kann man etwas genauer darauf schauen, inwieweit die politische Dimension eine Rolle spielt. Was mir wichtig ist, ist zum einen, dass die WM gezeigt hat, dass zum ersten Mal, jedenfalls in der Zeit, in der ich zu der Region arbeite, eine große deutsche Öffentlichkeit nach Katar und in die Golfregion geschaut hat. Das ist deswegen wichtig, weil es eine Region ist, die wir nicht mehr ignorieren können, auch wenn sie sehr problematisch ist aus vielen Gründen. Und zum Zweiten bietet diese WM auch eine Möglichkeit für die deutsche Politik, sich tatsächlich eine nachhaltige Strategie im Umgang mit den Golfmonarchien aufzuerlegen. Das hat in den letzten Jahren gefehlt, aber der Druck auch aufgrund der Energiekrise in Zeiten des Angriffskriegs gegen die Ukraine, der macht eine solche Strategie notwendig. Und da hoffe ich schon, dass es da mehr Konsistenz gibt und dass man auf deutscher Seite tatsächlich auch Druck und Diplomatie miteinander vereint, um einerseits wirklich kritisch mit Katar umzugehen und mit den anderen Golfstaaten, auf der anderen Seite aber auch zu schauen, dass man eben ja notgedrungen mit diesen Golfstaaten auch zusammenarbeiten muss, wenn man nicht nur die Energieprobleme, sondern auch sicherheitspolitische Probleme angehen möchte.